die Weinbrater.
Nagi und Nelly trinken Wein.
Weil wir es lieben.
Und mit euch teilen. Hoi Nagi.
Ciao Nelly.
Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer neuen Weinbrater-Folge. Heute machen wir ein bisschen Kellerbereinigung, weil in so einer Weinbrater-Karriere da nimmt man manchmal einfach mehr Wein mit, als man braucht. Und dann stellt man den mal in den Keller und dann schaut man den Keller ein bisschen durch und dann kommt plötzlich wieder etwas vor. Zum Beispiel etwas, das ich mal aus den Ferien mit heimgenommen habe.
Ja, eine Flasche Rasto aus der Südrhone. Von der Domaine de Beaurenard, wo wir unsere 13. Folge den Chateauneuf von dieser Familie besprochen haben.
Genau, wir haben schon mal über das Weingut und den Wein von ihnen geredet. Ich bin jetzt leider nicht an der Côte du Rhône in der Ferien gewesen, damals vor 3,5 Jahren, sondern einfach am Bodensee. Dort aber in einer Location, die es gerade nebendran damals noch eine Filiale von einer Weinhandel hatte, die es heute aber glaube ich nicht mehr gibt. Also die Weinhandlung schon noch, aber die Filiale nicht mehr. Und dort habe ich 2 Flaschen mitgenommen, 3 sogar. Ich glaube, einen Weisswein haben wir auch noch im Keller vom gleichen Produzenten. Also ich habe dort 3 Flaschen mitgenommen. Eine haben wir mal besprochen in der 13. Folge und jetzt 3,5 Jahre später eben in unserer Kellerbereinigungstour haben wir die wieder in die Finger bekommen gefunden. Jetzt wäre ja vielleicht der Zeitpunkt, uns die mal näher anzuschauen. Und, Nagi, es geht an die Rhone.
An die südliche Rhone. Um das noch ein bisschen zu präzisieren, an Côte du Rhône, so heisst das Weinbaugebiet. Und dort drinnen gibt es, nebst der Côte du Rhône, wo wirklich allumfassend ist, den Weinort Rasto, wo dem Wein auch seinen Namen gibt. Und als solches im Rahmen von der Côte du Rhône als Côte du Rhône Village betitelt wird, weil die Gemeinde aufgrund von ihren Qualitätsbestrebungen eine eigene AOC, also Appellation d'Origine Contrôlée, bekommen hat.
Ja, jetzt Moment, ein bisschen langsam. Du wirfst da mit Begriffen um dich und es gibt Côte du Rhône und es gibt Côte du Rhône Village und dann gibt es in einem Village auch noch eine AOC. Und wir wissen ja, das französische Weinwesen ist immer ein bisschen kompliziert und als Weinbrater müssen wir auch das Komplizierte ein bisschen verständlich machen. Also, kannst du jetzt mal abbrechen, vielleicht mal zum Anfang, also Côte du Rhône und Côte du Rhône Village, was ist da der Unterschied?
Wenn wir es einfach relativ einfach bezeichnen, ohne irgendwie super präzise zu sein, südliche Rhone, alles, ich sage jetzt mal ein Spitain-L'Hermitage durchab, dort ist noch nördliche Rhone mit dem Hauptgewicht Syrah und dort nachher weiter runter, richtig Chateauneuf-Typ ab und drum und dran. Das zieht sich dann, ich sage jetzt mal so, bis es ein bisschen an Grenzen von Carpentin ist jetzt nicht gerade ein Ort, wo man vielleicht super gut kennt oder Sorgue oder Entrée sur Sorgue. Das ist das sogenannte Côte du Rhône-Gebiet. Und in dem Côte du Rhône-Gebiet hast du verschiedene Orte oder Gemeinden, wo aufgrund von der außerordentlichen Qualität von Wein, wo sie produzieren, einen AOC-Status bekommen haben. Und AOC steht für Appellation d'Origine Contrôlée, also du hast ein Regelwerk, das vorschreibt, welche Traubensorte, welchen Alkoholgehalt, auf was du sonst noch alles musst schauen musst, wie viel darfst maximal auf die Hektare an Trauben produzieren und mit dem Regelwerk wird dir dann eigentlich quasi der Titel verliehen als Ortschaft und so ist dann auch eigentlich die Definition von deinem Wein gegeben und das steht dann eigentlich für eine zusätzliche Qualitätsstufe im Rahmen von diesem Weingebiet.
Und das nennt sich dann Village?
Richtig, Village, Dorf und in dem Fall Village Côte du Rhône und Rasto, aufgrund dessen, dass sie einen AOC-Status haben, hat eben auch den Status vom Village Côte du Rhône.
Aber was heisst das jetzt? Wenn ich jetzt nur einen Côte du Rhône habe, ist denn das schlechtere Qualität als ein Côte du Rhône Village?
Ja, du weißt ja selber, wie es ist. Du probierst einen Wein, einmal eins, es ist abhängig von deinem eigenen Geschmack. Und ich glaube, wir kennen diverse Geschichten aus der Weinwelt, wo Menschen, engagierte Winzerinnen und Winzer unterwegs sind und dermassen Energie, Wissen und Erfahrung in ihre Produkte stecken, dass manchmal, ich sage jetzt manchmal, das AOC-Schildli nicht immer der Ausdruck von der maximalen Qualität ist. Aber ich sage jetzt mal, im Rahmen des angedenkten AOC-Systems in Frankreich sollte man sich darauf verlassen können, dass man da eine Qualität mitgeliefert bekommt, die einem sicher nicht gerade zu Boden enttäuschen wird.
Das heisst, wenn ich also auf das Zusatzwort «Village» schaue, dann komme ich eine gewisse Qualität über. Wenn es nur ein Côte d'Huron ist, immer nur in Anführungszeichen, dann kann es alles Mögliche sein, muss nicht heissen, dass es schlecht ist, aber entspricht halt ein bisschen weniger vielleicht den Regeln.
Ja, es ist halt, sagen wir, AOC, bekannte Welt. Côte d'Huron kann vielleicht auch etwas sein, wo einem auf eine Entdeckungsreise einlässt, weil es sind nicht die ausgetretenen Pfade, sage ich mal. Es ist etwas, wo vielleicht mehr Interpretationsspielraum zulässt, genau darum, weil nicht so viel reguliert ist und vielleicht dann eben auch die eine oder andere Entdeckung zulässt. Ich würde es da nicht irgendwie zwischen gut und schlecht vergleichen wollen.
Von dem Weingut Domaine de Beaurenard haben wir ja schon mal ein Châteauneuf du Pape probiert in unserer 13. Folge, wie erwähnt. Und Châteauneuf du Pape ist ja auch so eine Village-Region, korrekt, oder?
Das Besondere an Châteauneuf du Pape ist, es ist zusammen, ich meine mit Tavel, eine von diesen zwei Gemeinden, die dazu beigetragen hat, dass das AOC-System in Frankreich überhaupt entstanden ist. Weil das ist im Rhone-Gebiet eigentlich so aufgezogen worden, in den 30er Jahren. Und Châteauneuf und, aber ich bin jetzt nicht sicher, ich meinte Tavel, sind zusammen die zwei ersten Gemeinden gewesen, die überhaupt einen AOC-Status in Frankreich hatten. Und daraus aus ist nachher die weitere Geschichte entstanden.
Gehen wir doch jetzt mal auf den Ort ein, wo der Wein da herkommt, Rasto. Das ist eine französische Gemeinde, ich glaube jetzt so um die 800 Einwohner und gehört zu der französischen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Also so französische Regionen sind noch recht weit gefasst, von den Alpen bis ins Meer. Das ist einfach mal eine Region in Frankreich. Und ja, also 800 Einwohner, aber eine Gemeinde, die sich voll und ganz am Wein verschrieben hat, oder? Also vermutlich, wenn man in der Gemeinde ist, dann sieht man außer dem Dorf nicht viel anderes als Weinhänge, vor allem an einem Hügel wird die Wein präferiert angebaut und das Klima ist so ein bisschen mediterran geprägt. Und man spürt aber auch den Mistral in dieser Region, der so mit bis zu 100 Kilometer durch die Gegend durchblasst. Was wissen wir noch über den Ort?
Rasto hat per se eine weinbauliche Tradition, ist eigentlich ursprünglich sehr bekannt für natursüße rote Weine, wo man früher schon im 18. Jahrhundert oder Mitte 18. Jahrhundert produziert hat. Irgendwo ist dann der Faden verloren gegangen. 1935 haben wir die Produktion dann wieder aufgenommen und 1944 als AOC klassiert. Und die Rotweine, wie wir sie jetzt auf dem Tisch haben, sind dann 2010 als grün erkannt worden und haben dann eben den vorher besprochenen AOC-Status bekommen.
Ja, wir können sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen in die Geschichte. 1925 ist in Rasto eine Winzergenossenschaft gegründet worden und die hat sich sofort zum Ziel gesetzt, dass man statt Menge lieber Qualität produzieren will. In den 70er Jahren sind dann auch unabhängige Weingüter entstanden und die Genossenschaft gibt es heute noch, zählt 170 Mitglieder und ist für 55%, also über die Hälfte von der Gesamtproduktion, verantwortlich. Und da gibt es aber auch noch 34 unabhängige Winzer, die dort ihr Werk tun.
Was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, wir haben ja vorhin noch von Nord- und Südrhone geredet. Nordrhone ist eigentlich so, ich sage jetzt, die Heimat vom Syrah, von der Syrah-Trauben. Und der Süden, dort liegt halt mehr das Schwergewicht auf der Grenache. Eine eher runde, vollmundige Traube, wenn man über ihren Ausdruck reden will. Und so die meistverwendeten Traubensorten, vor allem mit dem Côte d'Huron-Teil, aber auch in Rasto, sind Grenache, Syrah, Mourvèdre und Carignan.
Was mir auch gefällt, eigentlich so der moderne Weinbau in dieser Region ist noch relativ jung. Also eben, du hast es erwähnt, man hat im 18. Jahrhundert schon Süsswein gemacht, aber so die heutige Weinproduktion ist neben den 1920er, 1930er Jahren ein bisschen aufgefahren worden. Und heute aber tun wir doch 27.000 Hektoliter Wein produzieren, was etwa 3,5 Millionen Flaschen gibt. Und das finde ich doch noch eindrücklich, denn für so einen kleinen Ort so einen Ausstoß. Und was auch noch eine junge Tradition ist, 1986 haben wir dort noch die Nuit de Vin ins Leben gerufen, die Nacht der Weine. Und das ist ein Winzerfest, wo durchaus noch interessant tönt. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal im Weinbraterleben dorthin.
Du lachst vorhin beim Recherchieren und wirklich gedacht, eigentlich müssten wir jetzt endlich mal unsere lang ersehnte Rhone-Reise machen, wo wir immer davon reden. Mhm. Und vielleicht eben Mitte August in Rastau aufschlagen und dort noch das Winzerfest gehen.
Ja, Nacht der Weine. Ich weiss jetzt zwar nicht, wie der Folgetag so wird, konditionsmässig, aber gut. Schauen wir uns doch mal das Weingut näher an, die Winzerfamilie. Familie ist es, die da tätig ist, wo der Kern von dem Weingut auch in Châteauneuf-du-Pape daheim ist, wo eben auch ein paar Rebhänge in Rastau hat. Das Gewissen von dem Weingut ist mal der Vater Leo. Der hat die fünfte Generation repräsentiert und hat dann, weil er so überzeugt war von seinem Wein, jede Flasche zusammen mit seinem ältesten Sohn signiert. Darum ist dort immer Léon Goulot gross auf der Flasche gestanden. Die nächste Generation ist nachher sein Sohn, eben der älteste, Paul Goulon, der zusammen mit seiner Frau Regine nachher auch die Domaine du Beaurenard so benannt hat. Und Paul, sagt man nachher, ist so ein bisschen das Gedächtnis vom Weingutnau. Er hat wirklich jeden Tag sich Notizen gemacht, wie es gerade läuft, wie der Wein ist und so weiter. Und er hat auch noch wichtige Funktionen wahrgenommen im gesellschaftlichen Leben der Region, weil er soll der Sekretär vom Baron Leroy gewesen sein, der als Vater der Appellation gilt. Der Paul und Regine haben zwei Söhne gehabt, der Daniel und der Frederik. Die sind, der Daniel ist 1980 ins Weingut gekommen, sein Bruder acht Jahre später. Sie haben dann eben quasi auch das Umstellen auf biologische Anbaumethoden vorwärts getrieben und heute stehen wieder zwei Brüder an der Spitze. Der Victor ist der älteste Sohn von Daniel, ist 2016 dazugekommen und sein Bruder Antonin im Jahr 2017. Also die Brüder sind immer so ein bisschen gestaffelt in das Weingut reingekommen und zusammen betreibt die Familie das Weingut. Sie machen verschiedene Weine, sie machen dann Weisswein. Hätten wir auch noch einen Keller, vielleicht in 3,5 Jahren finden wir auch die wieder. Und zum Beispiel eben der Rotwein hier, der sich nennt La Tradition Rasto. Und ich schaue jetzt schnell auf die Etikette, eine beige Etikette. Oben ist etwas drauf, wo ich nicht genau ist. Das ist so ein Winzerwerkzeug.
Sieht aus wie ein Vogel oder ein Adler, würde ich ja sagen.
Könnte auch sein. Jetzt, wenn ihr die Flasche googelt, dann werdet ihr zwei Versionen von dieser Etikette finden. Weil der Importeur in der Schweiz, der tut seine eigene Etikette für den Wein drucken und ab dem Weingut ist es nochmal eine andere Etikette. Oder? Und wir beziehen uns jetzt auf die Schweizer Etikette, wo so in leuchtendem Rot eben La Tradition drauf steht. Und ich weiss noch, als ich den gekauft habe, habe ich dem Weinhändler noch gesagt, der Wein sei ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Er kostet etwa 17, 18 Franken. Also gehört jetzt nicht zu den teureren Sorten. Ja, mal schauen, ob er das einlöst. Von den Traubensorten her, Nagi, haben wir da ja klassische Gott-Duron-Geschichte.
Grenache und Syrah, der Grossteil wie immer Grenache, wo dem wirklich das vollmundige, fruchtige, geschmeidig schmelzige gibt. Und der Syrah, der meistens dazu tut, zum dem Ganzen noch ein bisschen würziger.
Es hat noch eine Angabe auf dieser Weinflasche, wo man so ein bisschen schnell neues Studieren kann kommen. Der hat nämlich 15 Volumenprozent. Also das ist relativ voller Wein, alkoholmässig.
Es ist relativ voll, es ist jetzt aber auch nicht erstaunlich für die Region. Es ist eine warme Region. Grenache tendiert dazu, viel Alkohol respektive Zucker, der in Alkohol umgewandelt werden kann, aufzubauen. Mit der Klimaerwärmung ist es aber so, dass die Region vielleicht ein bisschen das Problem hat, darauf müssen zu schauen, dass der Alkohol nicht einmal überbordet tut in diesen Wein. In dem Fall glaube ich aber, mit 15%, vielleicht sind es auch 15,5%, die abgerundet worden sind, das darf man ja nach französischem Recht.
Was man da nicht alles darf in Frankreich, he?
Ja,
die Regeln beim Anbauen, aber nachher beim Alkoholgehalt gibt es dann wieder ein bisschen Schwankungen.
Ja, also ich glaube, im Marketing sind schon immer nicht schlecht gewesen beim Wein, die lieben Franzosen. Aber eben, 15% ist jetzt nichts Erschreckendes. Wenn das gut eingebunden ist, sollte das jetzt eine Brandung überkommen. Und ich meine, das Schöne ist, wir haben die Flasche vergessen. Sie ist jetzt auch schon 6 Jahre alt. Das heisst, der Wein hat auch Zeit gehabt, um sich ein bisschen setzen, um sich ein bisschen legen, um das Ganze besser verschaffen, die einzelnen Komponenten zusammenzubringen. Darum bin ich jetzt eigentlich umso gespannter, was dabei rumkommt, wenn man das probiert. Also in der Nase ist ja für mich wahnsinnig duftig, sehr intensiv, er ist rotfruchtig, hat auch so ein bisschen hochtönige Noten, die so ein bisschen etwas Lackiges haben.
Aber ja, so leichter Alkohol-Touch in der Nase oder so Liquor-Touch fast kommt ein bisschen mit für mein Gefühl.
Ja, ja, aber immer noch, meiner Meinung nach, im Rahmen, immer noch so, wie es muss sein für die Region. Also von daher könnte ich jetzt gar nichts sagen. Ich finde, das ist super geschafft. Und wenn man es probiert...
Es ist nicht so, dass der Alkohol alles irgendwie übertönt. Das wäre ja Gefahr bei einem hochvolumenprozentigen Wein. Man darf, glaube ich, schon sagen, er ist aber auch gut spürbar.
Ja, er ist gut spürbar. Nicht störend. Jetzt, ich habe mal einen ersten Schluck genommen. Ich finde, das ist eine relativ eine runde Geschichte. Wäre jetzt aber wieder weg davon zu sagen, hey, das ist jetzt etwas, was mich wegflasht tut. Aber ich glaube, wenn man so ein bisschen Bistro-Food hat, irgendwo anhöckelt und dann noch ein Glas dazu trinkt zum Essen, mit entsprechenden gewürzten Spezialitäten zum Beispiel, dann ist das durchaus in Ordnung.
Ja, ich finde, du hast einen schönen Vergleich gebracht in unserer Vorbesprechung, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Du hast gesagt, wenn man jetzt in der Côte-du-Rhône-Region sitzt, in einem Bistro und sich so ein Glas Hauswein lassen geben für 1,50 € oder so, dann kommt man vermutlich das über. Und ich glaube, wenn ich jetzt noch dort sitze und ein bisschen die Landschaft rausschaue, so in dieser Mischung würde mich das, glaube ich, schon happy machen. Ist jetzt für mich nicht ein Wein, wo ich muss viel darüber nachdenken oder sinieren. Er ist ein bisschen simpel gestrickt, aber für das, dass er simpel ist, überhaupt nicht schlecht.
Nein, also ein wunderbarer Essensbegleiter halt, so wie man ein Vin de Table gerne hat. Klar, wir reden jetzt hier über einen AOC-Wein, aber trotzdem, ich finde, das ist in Ordnung. Nicht mehr und nicht weniger.
Den kann man jetzt auch noch in Preis in Relation setzen. Für 17, 18 Franken gibt es diese Flasche. Und ja, jetzt kann man sagen, wenn man fair ist, wir haben auch schon für 18 Franken höhere Klassiks gehabt als das. Auf die andere Seite finde ich jetzt Preis-Leistung fair. Dann würde ich sagen, belassen wir es bei dem. Ein okay Wein.
Ja.
Solide verarbeitet, trinkbar, nicht überkomplex.
Und wenn, ich habe wirklich kein Problem damit, den Leuten zu sagen, probiert das. Weil ich kann mir sogar vorstellen, weißt, du grillst etwas, hast ein bisschen Rosmarin, hast ein bisschen Thymian, hast intensivere Gewürze dabei, dann passt das wunderbar zusammen, das buffert sich.
Und sagen wir vor allem an einem Abend, wo man mehrere Flaschen trinken will, den mal so als Einstiegswein zu nehmen, fände ich jetzt gar nicht so falsch. Eben, wenn man noch so ein bisschen am Tun ist und am Machen und am Vorbereiten, auch so ein bisschen als Küchenglaswein beim Kochen und so, tipptoppi Sache. Wenn ihr nochmal etwas über den Chateauneuf-du-Pape von dem Weingut erfahren wollt, unsere Folge Nummer 13, wir verlinken sie in den Shownotes, könnt ihr dort reinhören, wie uns der so gefallen hat. Hat uns jetzt auch nicht schlecht gefallen, das darf man, glaube ich, sagen. Ja, Nagi, und dann müssten wir eben in 3-4 Jahren wieder in den Keller und vielleicht noch den Weisswein von ihnen auch mal noch vornehmen.
Oder wir holen ihn früher raus.
Mal schauen. Das wäre es für die heutige Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr vielleicht auch das nächste Mal einfach wieder rein. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis bald und tschüss, Nagi.
Gianelli.